Na, ich hoffe, es geht euch allen gut. Meditation baut sich langsam auf oder ist schon im vollen Gange. Jetzt ist ja eigentlich die Zeit, wo wir uns euren Fra wo ich mich euren Fragen widme, versuche sie zu beantworten. Natürlich ist das immer meine persönliche Sicht, die ihr dazu hören bekommt. Sagen wir, fangen gleich an. Nach dem Vortrag heute Morgen erscheint es mir bei Sitz- oder Gehmeditation, als sei alles Körperlichkeit, auch Gedanken und Emotionen entstehen und vergehen innerhalb des Körpers. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Ist das richtig? Kannst du bitte dazu etwas sagen? Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist neben dem Erleben der Körperlichkeit, was ist es, das entscheidet, zum Beispiel aufzustehen, zum Essen zu gehen, etc.? Ja, ich würde das so beantworten. Natürlich haben auch Gedanken und Emotionen einen Anteil, der in diese Körperlichkeit hineinfällt. Allerdings würde ich auch darauf hinweisen wollen, dass wir jetzt hier nicht irgendeine Form von Materialismus praktizieren, wo man das Gefühl bekommt, diese Körperlichkeit ist das Einzige, was irgendwie wirklich existiert. Das ist nicht ganz der Ansatz des Buddha. Aber wir können sagen, dass in Emotionen sowieso, da ist das ja ganz leicht festzustellen, dass die immer auch einen körperlichen Anteil haben. Ne? Wenn man traurig ist, dann spürt man das schon in den Gesichtsmuskeln und hier irgendwo in der Magengegend vielleicht, dass es zieht oder drückt oder alle möglichen vier Elemente, Kapriolen schlägt. Und wenn man es genau nimmt, auch die Gedanken haben natürlich eine körperliche Grundlage. Ne? Wir wissen alle, dass wir auch ein Körperorgan haben, das wesentlich dazu beiträgt, wie wir denken und was wir denken. Ne? Müsst ihr nur mal probehalber einen Kaffee trinken, wenn ihr müde seid, plötzlich seid ihr wieder munter. Aber nicht, weil ihr irgendwas besonders Tolles gedacht habt, sondern weil sich etwas physisch in eurem Gehirn verändert hat. Oder also die Menschheit hat seit Jahrtausenden sich alle möglichen Substanzen ausgedacht, um sich so schon zu fühlen und so nicht zu fühlen. Und wir wissen mittlerweile mit Hilfe der Naturwissenschaft, dass eben tatsächlich wir nicht nur ein Sehorgan und ein Hörorgan und ein Riechorgan und ein Schmeckorgan und ein Tastorgan haben, sondern auch tatsächlich ein Denkorgan. Das eben quasi so wie ein biologischer Computer immer wieder Gedanken ausspuckt. Und das Ganze soll aber nicht heißen, wie es vielleicht ein Naturwissenschaftler behaupten würde, dass wir nicht sind, außer oder dass die Gedanken nichts sind, außer irgendwelche bioelektronischen Prozesse in unseren Gehirnschaltkreisen. Also für den Buddha ist diese Körperlichkeit eben eine Facette unseres Daseins. Und es gibt auch noch das Bewusstsein. Also so wie Auge und Formen, die zusammenkommen, dadurch Sehbewusstsein entsteht, so entsteht auch Denkbewusstsein, wenn unser Denkorgan und die entsprechenden Gedanken zusammenkommen. Aber es kann total spannend sein. Ich mache das selber auch manchmal. Also wenn man mal einen Gedanken hat, vielleicht gerade wenn es einer ist, der nicht besonders aufreibend ist, mal versuchen, da auch das einfach auch als einen physischen Vorgang wahrzunehmen. Dass da oben irgendein Elektronenfeuerwerk, okay, habe ich mir halt gedacht, ich möchte jetzt einen Tee trinken, weil da oben irgendwas losgefeuert hat, bitte, dann ist es eben so. Das passt jetzt gerade hier noch zur zweiten Frage. Was ist es, das entscheidet, aufzustehen, zum Essen zu gehen, etc.? Damit werden wir uns noch beschäftigen. Das passt hier in unserem fünf Daseinsgruppen, Daseinsfacetten-Schema gut in die Daseinsgruppe der Sankharas. Also der, ja, wie immer wir das übersetzen, Aktivitäten oder Vorhaben oder darüber werden wir noch ausführlich diskutieren. Nochmal ganz ähnlich. Ich bin beim Meditieren schön auf die Körperlichkeit konzentriert. Da springt mich ein Gedanke an darüber, was ich nach der Heimkehr machen wollte. Frage: Kann ich das Gehirn als Körperteil, der allerdings all mein Denken produziert, der Körperlichkeit zurechnen? Ja, also das kann man durchaus. Ob natürlich, also hier steht, der all mein Denken produziert, könnte man vielleicht noch mal ein bisschen in Frage stellen, ob tatsächlich das Gehirn das Einzige ist, was unsere Gedankeninhalte bestimmt. Also wir haben aus buddhistischer Sicht auch durchaus Prägungen, die sich auch vielleicht unabhängig vom Gehirn einfach in unseren in unseren Denk- und Emotionsmustern einfach festlegen. Und im Prinzip hat dieses Bewusstsein, das da immer wieder neu entsteht, wenn ein Sinneskontakt auf ein Sinnesorgan trifft, immer auch eine, wenn wir die Grundverhaltensmuster dieses Bewusstseins nicht eben gezielt verändern, folgt das eben gewissen Logarithmen, hätte ich jetzt fast gesagt, also gewissen
Automatismus.
genau, Automatismen, gewissen gewissen Einflüssen. Also wir sind alle da auch beeinflusst davon, wie wir in der Vergangenheit mit dem Bewusstsein gelebt und umgegangen sind. Lieber Bhante, die Elemente-Meditation bringt mir sehr viel. Die Transparenz und Verbundenheit mit allem wird so spürbar. Wenn mein Körper Schaum ist, so ist es die Erde auch? Fragezeichen. Alles Schaum? Tja, Träume sind Schäume, sagt man. Da möchte ich kurz was sagen zum Thema, es kommt dann auch nochmal, soll ich das auch gleich vorlesen? Zweimal so ähnliche Frage. Nein, ich mache es mal separat. Also, weil die konkrete Frage ist hier, wenn mein Körper Schaum ist, ist die Erde. Also die Übung sollen, ist eigentlich nicht dazu gedacht, festzustellen, dass der Körper tatsächlich aus Schaum besteht. Ja, ich denke, da sind wir uns einig, dass das vielleicht nicht ganz den Tatsachen entspricht. Aber dieses Gleichnis soll veranschaulichen, wie sich das in der Meditation anfühlen kann, wenn wir die Körperlichkeit einmal ganz bewusst erleben. Und der springende Punkt ist hier, das kommt dann auch vielleicht, wird manches vom nächsten Zettel auch schon beantwortet. Der Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, zwischen Körper und Körperlichkeit, auch in der Sprache des Buddha gibt es da zwei verschiedene Begriffe, also Körper, Kaya und hier eben Körperlichkeit als Rupa. Und der Körper, das ist eigentlich ein ganz einfaches Konzept, mit dem wir ja alle zu denken und zu leben gewohnt sind. Ja, was ist der Körper? Zack, sofort fällt uns ein, da dieses Ding mit Armen und Beinen und dem Kopf obendrauf. Und in Bezug auf diesen Körper gibt es auch jede Menge Meditationsübungen. Ja, zum Beispiel, woraus besteht der? Aus Knochen und aus Fleisch. Oder auch aus den Elementen, dann ist es in dem Fall das Feste, wie ne, alles, was im Körper fest ist, das würde man zum Erdelement rechnen. Aber meine Vorstellung von der Körperlichkeit als eine der Daseinsfacetten war es eben nicht der Körper als Konzept, sondern der Körper als Erlebnis. Also ich kann mir Gedanken machen, wie der menschliche Körper ist, oder ich kann erleben, was der menschliche Körper an an Erleben produziert. Und mit dem zweiten beschäftigen wir uns hier in der Übung mit dem Rupa. Insofern könnte man auf die Frage alles schauen, könnte man sagen, ja, alles Rupa schauen, wenn man es so erlebt in der Meditation. Aber Rupa eben nicht, weiß nicht, was jetzt hier gemeint war mit der Frage, ob die Erde auch Schaum ist. Also das externe Erdelement ist eben einfach Erdelement. Und sobald das externe Erdelement mit unserem Erleben etwas zu tun bekommt oder einen Beitrag leistet zu unserem Körperlichkeitserleben, ja, dann wird es in unserer meditativen Einsichtspraxis zu einem schaumartigen Gebilde. Solange wir es nicht erleben, ist es eigentlich nur eine Idee in unserem Kopf. Also für uns persönlich. Damit möchte ich auch nicht in das andere. Wir haben ja da zwei Extreme, wenn wir uns mit der Frage von Materie beschäftigen. Ein Extrem wäre der Materialismus, wo man sagt, es gibt nichts außer den vier Elementen. Das ist nicht die Lehrmeinung des Buddha. Und die andere Ansicht wäre, die vier Elemente gibt es nur als eine Vorstellung in meinem Kopf und sonst gar nicht. Und das ist auch nicht die Lehrmeinung des Buddha. Ja, also, aber die vier Elemente außerhalb unseres direkten Erlebens sind einfach nicht relevant für unseren Einsichtsprozess. Insofern, wenn das mit der Frage gemeint war, würde ich die Frage einfach eher so stehen lassen, weil das externe Erdelement dann nicht in diese Betrachtung der Körperlichkeit hineinfällt, wofür der Buddha das Gleichnis mit dem Schaumgebilde verwendet hat. Wie ist das Verhältnis von Körper und Körperlichkeit, habe ich jetzt gerade erklärt. Die Körperlichkeit sorgt für den Austausch der Elemente im Körper und auch zur Umwelt. Okay, ja, dass die Körperlichkeit für den Austausch sorgt, hätte ich es nicht so formuliert. Sie ist auch Verbundenheit. Das haben wir, das war vorher auch schon mit der Verbundenheit. Vielleicht sage ich da nochmal kurz was dazu. Es wird manchmal, besprochen, nicht vom Buddha, sondern von eher modernen, modernen Buddhismus, gesprochen von Verbundenheit und Nichtverbundenheit, und quasi das Ziel unserer Praxis ist, Verbundenheit zu erleben. Und das ist jetzt eigentlich nicht das eigentliche Ziel dieser Aufgabe. Also die Einsicht in die Leerheit und Substanzlosigkeit kann schon zu diesem Gefühl führen, dass eben das innere Erdelement und das äußere Erdelement beides sozusagen gleichwertig ist. Aber das allein ist jetzt noch nicht irgendwie das Ziel unserer Dhamma-Praxis, dass wir uns mit allem verbunden fühlen, und dadurch wird die Ich-Illusion aufgelöst. Ja, das ist, wenn man es genau nimmt, eine Vorstellung aus dem Advaita Vedanta, aus der hinduistischen Praxis, mit der Buddha eigentlich nicht gearbeitet hat. Also für uns ist es hier interessanter, die Körperlichkeit eben zu erleben als etwas, was sich ständig verändert, als etwas, was eigentlich keinen festen Kern hat, um uns dann einfach deutlich zu machen, dass die automatisch stattfindende Identifikation mit dieser Körperlichkeit eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist, ne? Weil sie gar kein geeignetes Objekt zur Identifikation ist. Ist der Körper Abgrenzung? Ist es ein bedingtes Entstehen des Ich? Die Meditation vermittelt manchmal die Auflösung des Körpers. Ja, dieser letzte Punkt ist vielleicht noch interessant. Also es kann durchaus sein, dass wir dadurch, dass wir uns mit der Körperlichkeit, also mit diesem Rupa, mit dem Erleben der vier Elemente beschäftigen, sich auch tatsächlich die Vorstellung des soliden Körpers, wie wir das normalerweise halt, wie sagt man, für selbstverständlich nehmen, dass sich das dann auch verändert. Das kann sich natürlich auch dann im Erleben so anfühlen, dass der Körper irgendwie durchlässiger wird oder sowas. Ich habe den Gong um 14:25 Uhr nicht gehört. Könnte auch im Schlaftrakt gegongt werden. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Okay. Im Schlaftrakt. Musst du ja besonders laut gongen. Im Schlaftrakt. Umgang mit Schmerzen. Was mache ich, wenn ich merke, eine altbekannte Entzündung ploppt hoch und die alten Narrative fangen auch sofort an. Tablette einwerfen, damit die Entzündung nicht so schlimm wird. Den Schmerz untersuchen, liebevoll hinatmen, ihn umarmen. Ja, also das ist schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Weiß jetzt natürlich nicht, was der medizinische Hintergrund ist. Wenn es eine Tablette zu nehmen gibt, dann ist es natürlich sinnvoll, die zu nehmen. Wenn es allerdings nicht so um Leben und Tod geht mit der Tablette, wäre es natürlich total interessant und spannend, diesen Schmerz auch einmal zu untersuchen, wie das hier steht. Genau. Also, ich würde einen Unterschied machen zwischen den Schmerz untersuchen und liebevoll hinatmen, ihn umarmen. Das sind natürlich auch schöne Möglichkeiten, wo man eher jetzt versucht, eben seine positive Metta-Einstellung diesem Erlebnis gegenüber aufzubauen. Also quasi eine heilsame Zutat da mit in den Topf werfen und damit das Ganze vielleicht zum einen erträglicher wird und zum anderen auch der Geist gelassener damit umgehen kann. Und den Schmerz untersuchen ist dann natürlich eine super Idee. Gerade im Rahmen der fünf Khandhas der Daseinsgruppen ist, kann man diesen Schmerz dann auch wirklich von ganz verschiedenen Blickwinkeln nochmal kennenlernen. Eben heute wäre es interessant gewesen, ihn als einfach ein körperliches Phänomen zu erkennen, ihn mal auf der Stufe zu lassen und zu schauen, was machen die Elemente da und kann ich es einfach nur betrachten. Oft ist ja allein die Fähigkeit, etwas zu beobachten, schon sehr relativierend. Etwas, was ich beobachte, das bin automatisch nicht mehr wirklich ich. Das heißt, ich kann eine gewisse desidentifizierte, das hoffentlich auch, desidentifizierte Haltung einnehmen. Und dann vielleicht auch bemerken, dass dieser Schmerz eben. Ja, da kommen wir noch dazu, aber also dass auch der Ausdruck Schmerz ja halt schon eine, das steckt ja nicht irgendwo im Gelenk drinnen. Die Tatsache, dass das ein Schmerz ist, sondern ist ja bereits eine Namensgebung, die mein Geist da einfließen hat lassen. Vielleicht eben auch unbemerkt einfließen hat lassen, ne? Dass wir diesen Zustand der vier Elemente Einstufung kategorisieren als etwas Unangenehmes und dann sagen, ja, das ist der Schmerz und dann, wie es eben hier schön beschrieben ist, dann die ganzen Narrative noch anspringen, sagt, ja, das ist der Schmerz und der Herr Doktor hat das gesagt und Frau Doktor hat das gesagt und dann ist, das habe ich seit dann und dann und bla 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 und ne, sofort ist die ganze Palette dieser fünf Daseinsfacetten auf Hochtouren angelaufen. Also wenn das jemand ist, der diesen Schmerz jetzt eine Woche lang haben wird, durchaus eine Möglichkeit, auch von ganz verschiedenen Gesichtspunkten mit allen Daseinsgruppen da damit zu arbeiten. Ich meine mich daran zu erinnern, Körperlichkeit, ein Zusammenspiel der vier Elemente, nichts Beständiges, nicht mein Wesenskern. Weiter in der Meditation, Körperlichkeit ist Wirklichkeit. Was ist Wirklichkeit? Die Gegenwart? Ist das nicht eine Frage der Wahrnehmung? Gibt es nur eine Wirklichkeit? Na Bums. Also, eine absolute Wirklichkeit habe ich nicht gemeint. Wenn ich sage, dass Körperlichkeit Wirklichkeit ist, dann habe ich das so gemeint, dass es wirklich ist im Vergleich zu den Gedanken über Vergangenheit und Zukunft. Ja, wenn ich jetzt dran denke, was ich morgen zum Frühstück essen werde, dann und in diesem Gedanken drinnen bin, ihn nicht als Gedanken erkenne, sondern quasi da voll drauf reinfalle, dann bin ich ganz weit weg von der Tatsache, dass ich jetzt hier in der Meditationshalle sitze und nicht unten am Buffet stehe. Ja, dann würde ich sagen, die Tatsache, dass ich hier sitze, ist Wirklichkeit und die Tatsache, dass ich unten am Buffet stehe, ist eine geistgemachte Illusion. Zwar jetzt nicht unbedingt als absolutes Statement gemeint. Eine Wirklichkeit, oder eine Facette der Wirklichkeit dieser Körperlichkeit ist auf jeden Fall die Unbeständigkeit und Substanzlosigkeit, die der Buddha in seinem Gleichnis ja auch erwähnt hat. Ne? Also davon, das können wir durchaus als Wirklichkeit bezeichnen. Ne? Doch eine schöne Lehrrede, wo Buddha die beiden Begriffe, also das kann mich nicht genau erinnern, also das, was es tatsächlich gibt und das, was es nicht gibt, unterscheidet. Und das, was es nicht gibt, ist eine Körperlichkeit, die beständig ist. Oder auch die anderen Daseinsfacetten in einer beständigen Version. Ja, das gibt es leider nicht. Aber was es tatsächlich gibt, sind diese fünf Daseinsfacetten in der unbeständigen Variante. Und das im Frühbuddhismus erreicht das den Buddha auch als Definition der Wirklichkeit. Es wurde dann in der Kommentarliteratur auch des Theravada-Buddhismus noch wenn man will, faszinierend, man kann auch sagen, vielleicht schon ein bisschen überbordendes System entwickelt, genau zu erklären, was die absolute Wirklichkeit ist. Und das ist eigentlich gar nicht so im Sinne des Buddha, wie wir ihn aus den ursprünglichen Lehrreden kennen. Ne? Da ist das nicht, ist, Buddha ist nicht an so philosophischen Spielchen interessiert, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie zu definieren, was ist die tatsächliche, reine, absolute Wirklichkeit. Es geht vielmehr darum, wirklich einen Wirklichkeitssinn zu entwickeln, im Sinne von das, was unbeständig ist, das erkenne ich auch als unbeständig und bilde mir nicht ein, dass das Teil eines Wesenskerns sein könnte. Vier Elemente, alles, was Materie ist und mit Sinnesorganen wahrnehmbar. Ja. Woraus entspringen die Elemente? Was ist die Ebene darunter? Ja, also weiß nicht, ob das eine Frage ist, die zielführend ist. Wenn wir es uns genau überlegen, verlassen wir beim Stellen solcher Fragen auch ein bisschen das Reich der tatsächlichen Erlebbarkeit und geraten in das Reich der Spekulationen. Und da ist dann eben einfach keine verlässliche Wissensklarheit zu finden. Und es ist einfach eine Frage, die nicht wirklich, soll man sagen, nicht die Antwort auf diese Frage zu wissen, ist nicht das Problem, das wir haben. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir die vier Elemente und das Erleben der vier Elemente für potenziell beständig halten. Und gegen diesen Irrtum kann man durchaus was machen. Sind Emotionen, Körperlichkeit und Energie dasselbe oder gehören zusammen? Hat der Geist eine Form? Ist der Geist nur die Gedanken oder werden diese vom Geist produziert? Naja, Emotionen, Körperlichkeit und Energie sind nicht dasselbe. Was mit Energie gemeint ist, weiß ich leider auch nicht genau. Aber Emotionen und Körperlichkeit sind nicht dasselbe, aber sie gehören auf jeden Fall zusammen. Ja? Vielleicht kann ich das auch überhaupt nochmal klarstellen, dass es ist jetzt nicht so gemeint, dass da gibt es die Daseinsgruppe Körperlichkeit und dann gibt es die Daseinsgruppe Empfindung und die Daseinsgruppe Wahrnehmung und das sind so wie so Glasmurmeln, die alle in einem Glas liegen und die so völlig voneinander getrennte Gegenstände sind. Ja. Ich würde mir das eher so vorstellen, dass das verschiedene eben Facetten oder verschiedene, was sagt man da, verschiedene Seiten eben dieses einen Erlebens sind, das wir alle die ganze Zeit erleben oder durchmachen. Ne? Wenn ich jetzt sage, hier schaut das so aus und dann drehe ich es ein bisschen, dann ist es plötzlich so und dann, wenn ich es so mache, ist es so. Also es sind einfach verschiedene Facetten und das Ganze ist ein Meditationswecker. Ne? Und so hat unser Erleben verschiedene Facetten und das Ganze gemeinsam ist das, was jetzt hier passiert. Ja? Dass ihr hier sitzt und hört und sieht und riecht und denkt und eben das Dasein seinen Lauf nimmt. Hat der Geist eine Form? Der Geist, ja, das mit dem Geist, das ist eine Frage für sich. Vielleicht, wenn die Person, die das geschrieben hat, noch nicht im Interview war und noch drankommt, dann werde ich das mit der Person vielleicht nochmal persönlich besprechen, weil es vielleicht auch nicht unbedingt so die philosophischen Fragen sind, die die Mehrheit jetzt so interessiert. Aber also ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht, können wir uns dann unterhalten. Nach dem Vortrag heute Morgen erscheint es mir bei Sitz- oder Gehmeditation als, ups, habe ich schon. Okay, dann bin ich fertig. Zweite Runde, können wir alles nochmal. Tja, so kann es gehen. Jetzt hatte ich die Wahrnehmung noch eine Frage und dann ich sprach als nichts der Wirklichkeit. Ja gut, sehr schön, dann haben wir mehr Zeit noch zu meditieren. Eine kleine Pause machen. Ja.